Ja, wir kommen heute zum zweiten Teil der Predigt. Der erste Teil war vor 14 Tagen für die, die nicht dabei waren. Es geht um den Willen Gottes für unser Leben. Und ich glaube, alle von uns, wir wollen den Willen Gottes in unserem Leben und wir wollen uns dafür einsetzen, dass auch noch viele Menschen gerettet werden, so wie es auch Gott will. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und deshalb suchen und fragen wir ja auch immer wieder nach dem Willen Gottes für unser Leben, dass wir dazu beitragen können, dass wirklich noch viele Menschen errettet werden. Und auch diese Verse zeigen uns das, und das ist unser Verlangen, dass uns Gott wirklich den richtigen Weg zeigt, dass wir auf seine Pfade wandeln, ihm nachfolgen, dass wir in seiner Wahrheit leben. Und wenn wir mit Gott wirklich eins sind, dann wird der eindringlichste und der wichtigste Wunsch für uns und unser Verlangen sein, dass noch viele Menschen aus unseren Familien errettet werden. Ich denke an unsere Verwandtschaft, die Verwandtschaft von der Gavi und meine Verwandtschaft. Das sind eigentlich gar keine, die Jesus nachfolgen. Und obwohl wir schon Jahrzehnte dafür beten, aber vielleicht geschieht ja noch was. Beim ersten Teil der Predigt vor zwei Wochen, da sind wir auf den allgemeinen Willen Gottes für uns eingegangen. Der allgemeine Wille, der eigentlich da drinnen, wo wir da die Grundlage haben in der Bibel. Und der Heilige Geist ist es eben, der uns dabei hilft, wirklich diesen Willen in uns zu vollbringen, dass es nicht nur beim Wollen, sondern auch, dass es beim Vollbringen ist. Und der Heilige Geist ist auch dazu da, dass wir uns ständig verändern, dass wir ihm ähnlicher werden, dass auch die Früchte des Heiligen Geistes in unserem Leben wirklich sichtbar werden. Und wie wir letztes Mal schon gesehen haben, im Wort Gottes, da finden wir wirklich alles drinnen, was wirklich wichtig ist dazu. Der goldene Leitfaden, der uns eigentlich zeigt, wie wir so ein Leben führen können, dass Gott gefällt, dass uns, dass wir gesegnet sind und auch zu Segensbringern werden dürfen. Die Früchte des Heiligen Geistes, eben Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist etwas, an dem wir alle noch zu arbeiten haben, zumindest ich selbst. Aber mit der Hilfe Gottes können wir auch das schaffen. Und im Wort Gottes ist es wirklich, dieser allgemeine Wille ist ganz klar geregelt. Aber es gibt dann neben diesem allgemeinen Willen Gottes, der eben im Wort Gottes verankert ist, auch den speziellen, den individuellen Willen für uns. Da geht es zum Beispiel bei jungen Leuten, bei jungen Menschen darum, welchen Beruf sie ergreifen sollen. Da gibt es ja heutzutage wieder viele Möglichkeiten. Es gibt Handwerksberufe, die wieder gefragt sind. Und da ist ein junger Mann vor der Entscheidung, was soll er jetzt machen? Soll er Mechatroniker lernen oder vielleicht eine Tischlerlehre? Soll er weiter studieren oder soll er vielleicht sogar in den Polizeidienst gehen? Da hätte er auch Interesse dafür. Und das sind wirklich zwei heutzutage gefragte Handwerksberufe oder auch der Polizeiberuf, der ist ja konjunkturunabhängig, wäre auch wirklich etwas Gutes. Und da muss man aber vorher eigentlich immer einmal abklären, für welchen Beruf ich die größere Freude habe. Für welchen Beruf ich mich besser eigne. Und da gibt es ja halt auch viele Möglichkeiten. Wir haben ja das mitgekriegt bei unseren Enkelkindern. Und das ist im Großen und Ganzen, hat sich da gar nicht so viel verändert von der Zeit her, wo ich in die Berufsausbildung gegangen bin bis heute. Es hat damals schon Berufsberatung gegeben. Es hat damals schon Praktika gegeben oder Schnupperlehre und so ist es heute auch. Und da können heute unsere jungen Leute wirklich einmal schauen, für was bin ich besser geeignet? Was entspricht mehr meinen Interessen? Und vor allem, wo habe ich mehr Freude? Und dann, wenn man das wirklich einmal gesehen hat, was in die nächste Wahl kommt, dann ist natürlich auch gut, wenn wir als Christen Gott fragen, was er dazu sagt. Und so kann es dann schon passieren, dass Gott uns einfach zeigt, dass wir uns für diesen oder jenen Beruf entscheiden sollen, dass er uns da irgendwie Frieden dafür gibt und uns ein Zeichen dafür gibt. Das ist das eine. Und natürlich kann es da auch passieren, dass wir uns Gedanken machen oder es wäre gut, bevor wir so einen Beruf ergreifen wie den Polizeiberuf, dass wir uns auch Gedanken machen, bin ich überhaupt dafür geeignet? Weil bei so einem Polizeiberuf wird wirklich viel von einem abverlangt und da muss man manchmal Dinge tun, die für uns Christen sehr grenzwertig sind. Ich weiß ja das selbst, ich war ja auch Zöllner und im Grenzpolizeidienst eingesetzt und da kann schon sein, dass der eine und der andere sagt, na, das kann ich eigentlich nicht so gut vereinbaren mit meinem Glauben. Und ja, aber grundsätzlich ist es dann so, dass es möglich ist, mich frei zu entscheiden. Diese Entscheidungsfreiheit, die bleibt uns immer bei Gott. Und dann gibt es natürlich auch Berufe, wo ich mir schon die Frage stelle, ob das wirklich gut ist. Wo vielleicht die nicht mit dem allgemeinen Willen Gottes irgendwie zusammengehen. Zum Beispiel würde ich nie bei solchen Firmen arbeiten, wo ich weiß, die sind unseriös, da muss ich irgendwelche Dinge verkaufen, die nicht in Ordnung sind. Ich würde auch nicht bei irgendeinem Spielcasino arbeiten, bei keinem Wettbüro, bei keinem Kredithai oder unseriösen Immobilienmakler. Aber man kann auch da dann manchmal übertreiben. Das muss auch wieder nicht sein. Wir wissen ja in der Pharmaindustrie und wir haben einige da, die in der Pharmaindustrie arbeiten. Und da ist es ja nach wie vor so, dass bei Forschung und Entwicklung noch Versuche an lebenden Tieren vorgenommen werden. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sein Tod da auch involviert ist, aber man hört es immer wieder, dass das so ist. Aber deswegen würde ich da niemanden abraten, dass er deswegen jetzt bei Sando eine Lehre oder einen Arbeitsplatz annimmt wegen dem. Das Gleiche wäre auch zum Beispiel bei uns in Ebs ist die Firma Dreikon. Ja, die ist in der Automobilindustrie tätig als Zulieferer. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, die Automobilindustrie, das sind Mitverursacher des Klimawandels. Na, da fange ich nicht an. Ich meine, das ist zu weit hergeholt, meiner Meinung. Wobei, Dreikon macht ja ganz was Besonderes auch. Die entwickeln ganz große Schneemaschinen für die Arabischen Emirate und für die Saudis, dass die Scheichs dann in riesigen Skiarenen Schnee erzeugen können und sich diesen Vergnügen mit ihren Untertanen, eben die richtig sich da im Schnee austoben können. Da gibt es Abfahrten und ja, so minimalistisch halt. Und das ist schon fragwürdig, weil da sehr viel Energie und sehr viel Ressourcen in Anspruch genommen werden. Also da könnte ich es verstehen, wenn einer sagt, na, das möchte ich nicht unterstützen. Aber für mich ist das jetzt kein Problem. Genauso kann man nicht sagen, weil Banken zum Beispiel, wir wissen es ja, die Banken sind auch manchmal skrupellos. Wenn jemand eh schon in Not ist und vielleicht durch einen Todesfall oder sonst einen Unglücksfall nimmer mehr so die Kreditraten abzahlen kann, was machen die? Dann erhöhen sie die Zinsen von 3% auf 11-12% und machen den Chaos. Aber deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, also ich würde es nicht sagen, dass ich bei keiner Bank arbeiten anfange, bei keiner Versicherung, weil da hört man auch manchmal, die weigern sich zu zahlen und das wäre alles zu weit hergeholt für mich. Aber es gibt dann noch einfach wichtigere Kriterien, die ich in Erwägung ziehe, wenn ich zum Beispiel, ich meine, ich rede ja jetzt nicht nur von solchen Berufsanfängern, von Lehrlingen, sondern es gibt ja bei uns immer wieder welche, die sich umorientieren, die sich umschulen lassen, die in einen anderen Beruf einsteigen wollen. Und da ist es vielleicht auch ganz wichtig, dass ich mich daran orientiere, ob die Berufswahl jetzt wirklich mit Gottes Willen in Übereinstimmung ist, ob dieser Beruf, diese Tätigkeit wirklich auch für meine Familie und für meine Ehe gut ist oder ob dieser Job vielleicht so ein sogenannter Beziehungskiller ist. Das habt ihr sicher auch immer wieder einmal gehört. Es gibt solche Jobs. In meinem Beruf damals war das so, Zöllner oder Polizist und der Krankenschwester. Das sind die idealen Voraussetzungen, dass die Ehe kaputt geht. Muss nicht immer so sein, aber es gibt so Beziehungskiller, wo ich wirklich so herausgefordert wäre, mit vielen Überstunden, mit Schicht oder Nachtdienst. Ja, und einfach, wo ich dann immer wieder am Rande eines Burnouts stehe, sowas sollte man dann schon überlegen, wenn ich verheiratet bin, wenn ich Kinder habe, ob ich nicht lieber doch einen anderen Beruf wähle. Denn was nützt es, wenn ich einen gut dotierten Job habe und wenn dann meine Familie, wenn Beziehungen zugrunde gehen? Das kann sie auch nicht sein. Natürlich, ich könnte, wenn ich will, mehr die Gemeinde unterstützen, wenn ich mehr verdiene. Aber das ist auch fragwürdig und das ist auch nicht das erste Gebot, denke ich einmal. Und vor allem wäre es dann für mich wichtig zu entscheiden, ob dieser Job, den ich dann anfange, ob das wirklich auch nicht meine Beziehung zu Gott beeinträchtigt. Wenn ich mit dem Beruf so eingespannt bin und ständig unter Strom stehe, wenn ich in der Ehe nicht einmal mehr richtig den Pflichten nachkommen kann, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass ich meiner Berufung in der Gemeinde als aktiver Christ auch nicht mehr nachkommen kann. Und dass dann auch dort wertvolle Beziehungen, vielleicht auch Freundschaften auf der Kippe stehen. Und das sind alles so Dinge, die ich mir überlegen kann. Wie wir schon gehört haben, Gottes Wille, der individuelle Wille von mir, das ist weit gesteckt, da habe ich sehr viel Entscheidungsfreiheit, aber bei solchen Dingen sollte ich schon darauf achten, dass ich wirklich meiner Berufung gerecht werden kann. Für Familie, für Gemeinde. Ich glaube, schauen wir mal das richtig, ja genau, eben, das ist wieder das, was wir schon am Anfang gehabt haben. Gott will nämlich, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit gelangen. Und danach sollen wir uns eigentlich ausstrecken. Das ist der heilige Wille Gottes für unser Leben. Aber ganz wichtig bei meinen Entscheidungen fürs Leben ist etwas, und da möchte ich sagen, das ist lebenswichtig. Und das ist, jetzt kommen wir zu dem, was ich vorher angesprochen habe, dass keine oder nur sehr wenig junge Leute da sind. Das wäre auch sehr gut, eben für junge Erwachsene, für junge Leute. Ganz wichtig ist, neben der richtigen Berufswahl vor allem, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe bei meiner Partnerwahl und bei Ehe und Heirat. Das ist was, ein Thema, wo ich ganz besonders Gottes Willen berücksichtigen sollte. Deshalb soll ich mich in allen Belangen von Gott führen lassen. Eben das, was wir schon gelesen haben, soll da wirklich auch für uns gelten. Und auch da gilt für uns wieder das gleiche Prinzip. Auch da lässt uns Gott Freiheiten. Er sagt nicht, ich muss eine blonde Frau heiraten, eine große, eine kleine oder sonst irgendwie was. Er lässt uns große Freiheiten, wie auch bei der Berufswahl oder wie auch bei dem, wie ich mich entscheide, überhaupt zu leben, zu wohnen, ob ich in einem Haus wohne, in einer Wohnung oder vielleicht nur in einer Jurte, gibt es halt auch, oder in einem Tiny House. Da können wir wirklich frei entscheiden. Aber bei der Ehe, da ist es ganz was anderes. Da haben wir wirklich auch immer wieder die Verknüpfungen zum allgemeinen Willen Gottes. Da ist es ganz wichtig, dass ich danach frage, was ist da Gottes Wille? Wie schaut es da aus? Welche Leitplanken hat uns da Gott gestellt für die Partnerwahl und für die Ehe? Und denn wir wissen es ja selber, ich kann das sagen, ich bin ja schon alt genug, habe ja da schon viel erlebt, mit der Partner und Partnerwahl und Heirat, das ist doch was Weitreichendes, was Folgenschweres. Da sind Entscheidungen zu treffen, die mein ganzes weiteres Leben bestimmen werden. Die ganze Ehe, mein ganzes weiteres Leben, auch meine Kinder und so weiter. Und das kann dann wirklich so sein, wenn ich da die falsche Wahl treffe, dass das entweder ja, Himmel oder Hölle sein kann, so eine Ehe. Welche Leitplanken hat uns Gott bei der Partnerwahl gestellt? Das wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Und ich weiß, dass man das jetzt nicht in 20 Minuten abhandeln kann. Da gibt es viel zu viel im Wort Gottes, wo wir da Hinweise drin finden, ganz wichtige. Da würde man ein Seminar brauchen dazu oder einen Hauskreis, mehrere Abende, wo man da wirklich ganz genau drauf eingehen kann. Aber ich versuche es jetzt in der Kürze, uns doch ein paar solche Hinweise zu geben, eben für diese Thematik. Ich habe da 6 Punkte rausgeholt. Ja, wir sehen es da, ihr seht es da. Und diese 6 Punkte, die sollen uns dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Der erste Punkt, es ist deine Freiheit zu entscheiden, ob du eine Ehe eingehen willst, ob du reif dazu bist. Und du solltest niemals dem Wunsch deiner Eltern oder Großeltern, dem Wunsch nach einem Enkelkind oder sonst irgendwie, die Großeltern kenne ich, die fragen einmal nach, ja, wann wärst denn du bald heiraten? Ich tat mich so freuen auf ein Enkelkind. Also das sollten wir nicht einfließen lassen in unsere Entscheidung. Der zweite Punkt, prüfe dich selbst und frage nach Gottes richtigen Weg und Zeitpunkt. Gott wird dir dann das schon zeigen und irgendwie die Sicherheit geben oder auch sagen, dass du vielleicht doch noch nicht reif dazu bist und warten solltest. Das dritte, dein Entschluss soll vorrangig nicht nur von deinen Gefühlen bestimmt sein. Wir wissen ja, irgendwer hat einmal gesagt, das Gefühl ist eine Sau, habe ich gehört. Das ist also ein unanständiger Begriff jetzt da, aber die Gefühle, die können so verschieden sein, auf und ab und hin und her, und die können uns ganz schön in die Irre führen. Aber ich bin froh, dass wir Gefühle haben. Ich bin sehr froh, dass wir Gefühle haben. Aber da sollten wir eben aufpassen, dass wir uns nicht nur auf unsere Gefühle verlassen, sondern dieser Entschluss soll auch von meinem Herzen bestätigt werden und von Gottes Wort bestimmt sein. Deswegen schauen wir darauf, was Gott uns vorgibt. Der vierte Punkt, bete dafür selbst zu Gott. Frage Gott um Entscheidungen, dass er dir zeigt und hilft dabei, welche Entscheidungen du treffen sollst. Und ganz gut ist es auch, wir sind ja in einer Gemeinde, wo wir beten. Morgen ist Gebetsabend bei uns, oder es gibt danach die Möglichkeit fürs Gebet, und wir können immer auf unsere Geschwister zugehen für besondere Anliegen. Deshalb in so einem Fall, wenn du dir unsicher bist, geh doch auch zu deinen Glaubensgeschwistern und lass für dich beten um die richtige Entscheidung. Der fünfte Punkt, denke bei deiner Wahl auch daran, dass das Äußere weniger wichtig ist als die inneren Werte. Ich meine, das ist ganz logisch, wir orientieren uns einfach nach dem Aussehen. Ja, jeder hat natürlich eine hübsche Frau lieber als eine, die halt nicht so hübsch ist. Aber es gibt ja da auch sehr viele Unterschiede vom Geschmack her, Gott sei Dank, dass wir nicht alle den gleichen Geschmack haben. Aber wir wissen es auch, dass das nicht ausschlaggebend ist. Es soll vielmehr auch auf die inneren Werte dieser Person, die ich heiraten möchte, geachtet werden. Und das kann man dann wirklich im Laufe, wenn man sie besser kennengelernt hat, schon vor der Ehe feststellen. Und das sollte man, das ist der fünfte Punkt. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, zum sechsten Punkt. Nimm dir nur einen gläubigen Ehepartner, denn das ist der heilige Wille Gottes. Und das wird, dieser Wille, der wird unterstützt an vielen Aussagen im Wort Gottes. Und wir wollen uns da auch noch einiges anschauen. Zum Beispiel in 2. Korinther, Kapitel 6, die Verse 14 bis 16, da sagt der Paulus zu den Korinthern, haben wir es da, ja, macht nicht gemeinsame Sache mit Ungläubigen. Wie kann die Gerechtigkeit sich mit der Gesetzlosigkeit zusammentun? Wie kann das Licht mit der Finsternis zusammenleben? Welche Übereinstimmung kann es zwischen Christus und dem Teufel geben? Das sind recht harte Aussagen, aber so steht es im Wort Gottes drinnen. Und es steht nicht umsonst so drinnen. Welche Gemeinsamkeiten hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welche Gemeinschaft kann zwischen dem Tempel Gottes und Götzenbildern bestehen? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will mitten unter ihnen sein und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und ich denke, an diesen Aussagen alleine können wir schon den Willen Gottes für unser Leben erkennen, dass wir uns wirklich keinen ungläubigen Menschen als Partner erwählen sollen und heiraten sollen. Es passt einfach nicht zusammen, was vor Gott nicht sein soll. Und das wird niemals so richtigen Segen bringen. Diese Ehe wird nie so richtig harmonisch sein, wenn sie überhaupt anhält. Oder einer von den beiden wird immer leiden. Andersgläubige können einfach auch nicht eins sein mit uns in der Ehe, auch nicht mit Gott. Das ist auch erwiesen. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Auch wieder ein Grund, warum wir davor Abstand nehmen sollten. Weil es eben unmöglich ist, eine harmonische Ehe zu führen unter diesen Voraussetzungen. Ein weiteres Hindernis besteht darin, dass der Ungläubige oder Andersgläubige andere Lebensziele hat. Es ist ganz klar, da sind andere Lebensziele da als bei den Kindern Gottes. Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Wie wunderbar. Doch die, die dem Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren. Sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen. Es ist sehr traurig. In so einer Ehe wird es in der Regel, sage ich, in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel immer Unstimmigkeiten und eine Disharmonie geben. Weil eben die Andersgläubigen andere Lebensziele haben. Die wollen das nicht so, wie wir es wollen. Die wollen das, was die Welt will, in der Regel. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber das sind sehr wenige. Und dann ein weiterer Punkt ist in 1. Korinther 2, Vers 14, ja, Andersgläubige können geistliche Dinge nicht verstehen. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Und das kann ich wirklich auch bestätigen. Ich habe ja in dem Laufe der Jahrzehnte viele Hauskreise war dabei und habe sie geleitet. Und dann habe ich manchmal so deutlich gesehen, wenn jemand zum Glauben gekommen ist, wie der auf einmal, auf einen Schlag das verstanden hat. Vorher war das unsinnig oder er hat es zumindest nicht verstanden, nicht begreifen können. Und von dem Moment, wo er sein Leben Christus gegeben hat und wiedergeboren wurde zu neuem Leben, dann hat er den Heiligen Geist empfangen und konnte das verstehen. Wie wunderbar das ist, wenn man eine Ehe eingeht, wo beide den gleichen Geist haben und Jesus die Mitte ist im Leben. Wunderbar. Also wir sehen, das sind entsetzliche Prognosen für so eine Ehe, wenn das nicht stimmt. und als Beispiel, aber wie es eigentlich sein könnte, und jetzt kommen wir eh bald zum Schluss, das sehen wir jetzt an dem Text, den wir jetzt dann gemeinsam noch, da habe ich noch was übersehen. Das ist ein weiterer Punkt. Der Gläubige, das klingt jetzt da wieder ganz komisch für uns, der Gläubige wird seinem Partner zum Geruch des Todes. Naja, wenn man das liest, den Text, lesen wir nochmal. In unserem ganzen Leben haftet der Wohlgeruch von Christus an. Das stimmt. Wenn wir wirklich Christus nachwandeln, dann sind wir ein Wohlgeruch für unseren Herrn. Dieser Wohlgeruch steigt auf in den Himmel. Und damit loben wir Gott. Aber dieser Geruch wird von denen, die gerettet werden, anders wahrgenommen als von denen, die verloren gehen. Für die Menschen, die verloren gehen, sind wir der schreckliche Gestank von Tod und Verdammnis. Doch für die Menschen, die gerettet werden, sind wir ein lebenspendender Duft. Ja, und jetzt kommen wir tatsächlich zu dem letzten Bibeltext dafür, wo wir eben sehen, wie sich Gott vorstellt, wie so eine Ehe ausschauen kann, die unter diesen Voraussetzungen eingegangen wird, die uns eben die Bibel empfiehlt. Das sehen wir im genau, bin ich schon zu weit, gell? Na? Das passt. Der erste Teil, wir wollen das jetzt wirklich aufmerksam durchlesen und da sehen wir auch wieder ganz deutlich, dass eben eine Ehe mit einem ungläubigen Partner eben nicht das Optimale sein kann, weil man das dann nie so, was da uns der Paulus vor Augen führt, weil wir das nie so einhalten können. Epheser 5, 21 bis 33. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Einander unter. Ihre Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde, sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt, und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Ich glaube, für uns alle ist das ein bisschen schwer, eine schwere Kost, weil schon auch ein bisschen, muss ich sagen, dem orientalischen oder dem antiken Patriarchat geschuldet ist, dass der Paulus so damals zu den Korinther gesprochen hat. Und da ist ja wirklich in Korinth alles drunter und drüber gegangen. Das wissen wir ja. Und deswegen spricht er so deutliche Worte. Deswegen möchte ich eigentlich im Großen und Ganzen, der Vers 33 ist für mich einfach der, der zusammenfasst. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt, und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Das sollte eigentlich sein. Und da haben wir schon wieder Schwierigkeiten, weil das ist sehr schwierig, auch wenn beide Christen sind. Wenn aber der Mann nur halbherzig mit in der Gemeinde dabei ist, wenn er nur auf Sparflamme läuft, da immer wieder, und auch sonst manche Dinge nicht so in Ordnung sind, wie soll dann die Frau den Mann immer respektieren können und mit aller Liebe sich hingeben? Das ist schwierig, muss ich sagen. Und deswegen sind auch die Männer aufgerufen, einfach wirklich auch ganz klar eben so zu leben, dem zu entsprechen, dass auch wirklich die Frau von mir Respekt haben kann. Es gilt jederzeit noch die Möglichkeit, es gibt die Möglichkeit, sich verändern zu lassen. Aber auch umgekehrt ist es so. Es gibt auch Ehen, wo es für einen Mann schwierig ist, seine Frau zu lieben, wo sie eben nur halbherzig dabei ist und wo da Sachen nicht sind. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir im Wort Gottes sind, wenn wir verbunden sind, wenn Jesus in unserer Mitte ist, wenn der Heilige Geist, ja, wir sind ja der Tempel des Heiligen Geistes, wenn Jesus in uns ist, dann gibt er uns die Kraft und die Möglichkeit für Veränderung und dass wir das wirklich so praktizieren können. Und was gibt Schöneres? Ich meine, bei uns, wir sind jetzt da 53 Jahre verheiratet, da hat es auch manches gegeben. Und da bin ich auch manchmal, und ich freue mich sogar, meine Frau respektiert mich, aber manchmal ermahnt sie mich auch. Und sagt mir, was nicht richtig ist bei mir. Und ich nehme das gern an. Nicht immer gern, aber dann schon. Ich bin froh, dass ich auch da Korrektur erfahre. Genauso wie man in der Gemeinde immer wieder Korrektur erfährt. Da gibt es Predigten, da gibt es Hauskreise und so weiter. Man muss einfach offen sein dazu. Und wenn man offen ist dazu und das wirklich will, Jesus nachfolgen, und wenn wir auch wirklich wollen, wie wir schon jetzt laufend gehört haben, dass noch Menschen errettet werden sollen, dass nicht so viele verloren gehen, dann sollten wir uns auch an diesen Dingen halten. Und das, was wir heute gehört haben, können wir auch an unsere jungen Leute, an Kinder und Enkelkinder auch so weitergeben und vor allem auch so vorleben. Ich möchte noch beten zum Schluss. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du den Weg geebnet hast für uns, dass wir zu dir gehören dürfen, zu deiner Gemeinde, zu deinem Leib. Wir danken dir, dass dein Erbarmen so groß ist mit uns, deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Liebe, deine Geduld. Und wir bitten dich, dass du auch uns ein bisschen, dass das auch in unserem Leben zum Ausdruck kommen kann. Geduld, Liebe, Barmherzigkeit, Vertrauen, ja, all diese Dinge, dass wir immer wieder auch vergebungsbereit sind. Bitte hilf uns dabei und bitte, Vater im Himmel, wir bitten dich für unseren jungen Leuten, für die jungen Erwachsenen und auch für die Teenies und für alle, die dann bald in das Alter kommen, wo sie sich auch für eine Partnerschaft interessieren, dass du wirklich ihnen hilfst dabei, dass sie sich nach deinem Wort ausrichten können, nach deinem heiligen Willen entfalten können in der Ehe. Das ist das Schönste, was es gibt. Wir bitten dich, segne du uns und segne du alle unsere Kinder und Kindeskinder. Amen.